Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Gut durch die Zeit. Heute mit einer besonderen Sendung. Heute ist die Sendung gesponsert von der Deutschen Bahn, denn es handelt sich nicht um ein Interview, das ich in meinem virtuellen Podcast-Studio mit Gästen durchgeführt habe, sondern um eine Gesprächsrunde, zu der die Deutsche Bahn eingeladen hat. Die Ombudsstelle der Deutschen Bahn war daran interessiert, dass sich kompetente Gesprächspartner, mit denen ich sprechen durfte, zu den Themen Klärungshilfe und Mediation unterhalten, geleitet und moderiert von mir. Und da habe ich natürlich Ja gesagt, denn mit Tilman Metzger und Kirsten Schröder über Mediation und Klärungshilfe zu sprechen, war schon immer ein Vergnügen. Auch hier im Podcast, wo wir schon mal dazu gesprochen haben und in einer Runde zu dritt, das konnte ich mir natürlich nicht entgehen lassen. Deshalb heute die Aufzeichnung dieser Gesprächsrunde, die online und unter Anwesenheit von Publikum stattgefunden hat. Und jetzt geht der Podcast los.
Hallo und guten Nachmittag, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ich freue mich, dass so viele zu uns gefunden haben, zu dieser wunderbaren Diskussion, die wir heute haben werden. Sicherlich ein paar Interessierte, vor allen Dingen unsere Mediatoren. Ich bin Carola Garbe. Wie kam diese Geschichte überhaupt zustande? Wir haben gemerkt, dass in der Anwendung der Mediation es sehr viele verschiedene Ausbildungsrichtungen gibt, sehr viele verschiedene Diskussionen in der Presse und in unseren einschlägigen Medien. Und wir haben gedacht, wir bringen die Wissenden zusammen und diskutieren darüber. Und so haben wir heute eine sehr, sehr spannende Runde zusammengestellt. Und ich begrüße mit mir in dieser Runde einmal Frau Kirsten Schröter. Kirsten Schröter ist natürlich Mediatorin und Ausbilderin, ist wissenschaftliche Leiterin des Masterstudiengangs Konfliktmanagement und Mediation an der Viadrina in Frankfurt-Oder, ist außerdem Supervisorin und Mitherausgeberin und Redaktionsberat der Zeitschrift Konfliktdynamik. Wir haben im Moment Professor Dr. Sascha Weigel. Er ist Honorarprofessor an der Universität in Halle und natürlich für Konfliktmanagement. Und er hat zwei wunderbare Podcasts, die ich allen nur ans Herz legen kann. Der eine heißt Gut durch die Zeit und der andere Episoden der Mediation. Herzlich willkommen in der Runde. Wir erwarten noch Tilman Metzger. Wir haben nämlich ein paar technische Schwierigkeiten. Tilman Metzger natürlich auch Mediator, Ausbilder, Klärungshelfer und Kommunikationsberater. Diese drei vertreten teilweise gleiche oder auch sehr unterschiedliche Mediationsstile und wir werden heute diskutieren mit mir. Ich bin Carola Garbe, ich bin eine der Ombudsfrauen im Konzern. Was macht eine Ombudsfrau? Ich berate Mitarbeitende des Konzerns zu Konflikten, finde mit ihnen Konfliktlösungen und Konfliktmethoden. Ich habe noch dabei Christiane Händel, das ist meine Kollegin, die den Mediatorenpool begleitet. Die meisten von Ihnen, euch, werden sie kennen und natürlich auch Konfliktberatung macht. Im Hintergrund werden wir begleitet von dem Kollegen von DB Swisttel und dem Herrn Steffen Mindra. Und ich würde jetzt das Wort an Dr. Sascha Weigel übergeben, auch wenn wir Tilman Metzger zwar am Telefon, aber noch nicht in dieser Leitung sehen, liebe Kollegen. Noch etwas vorweg. Wir sind in einem Live-Ereignis. Vielleicht haben einige von euch das schon mitgemacht. Ihr seht oben so einen kleinen Button F&A. Da sind die Fragen und Antworten. Ihr könnt sozusagen eure Fragen dort reinstellen. Ihr könnt sie voten. Und ich werde versuchen, diese Fragen dann entweder zwischendurch oder am Ende mitzudiskutieren. Christiane Händel hat einen Blick drauf. Die drei externen Kollegen, die hier in der Diskussion teilnehmen, die können den F&A-Button nicht sehen, sondern nur ich. Deshalb wird es von mir immer reingebracht. Ich gehe davon aus, ihr kennt das Prozedere. Ich glaube, ich habe alles gesagt. Ansonsten wünsche ich euch gute anderthalb Stunden und bin sehr auf unsere Diskussion gespannt. Und jetzt, Herr Dr. Weidel, jetzt dürfen Sie das Wort übernehmen und ich hoffe, dass Tilman noch dazu stößt zu uns.
Ja, vielen Dank, Frau Carola Garbe. Genau, mein Name ist Sascha Weigel und ich werde mal hier den Aufschlag machen und währenddessen noch ein wenig Zeit für Tilman Metzger herausschinden, dass er dann mit dazukommen kann und für Klärung sorgen kann, was es mit diesen beiden Stilen auf sich hat. Ja, ich bin Host dieses Podcasts Gut durch die Zeit, der Podcast, der sich um Mediation und Konfliktcoaching dreht, und dieser Podcast hat heute dann auch ein Novum erfahren. Zum ersten Mal sind Live-Zuhörerinnen dabei, die hier zugeschaltet sind, und diese Episode wird auch präsentiert, gesponsert von von der Deutschen Bahn. Denn die hat dieses Gespräch initiiert und dafür gesorgt, dass Kirsten Schröter, Tilman Metzger und ich jetzt gleich zu diesem Thema sprechen. Mediation ist nicht gleich Mediation, so haben wir das betitelt. Diskussion zu den Chancen und Risiken unterschiedlicher Mediationsansätze oder Stile. Wir werden darauf gleich eingehen. Vor allem sogenannte Klärungshilfe und interessenorientierte Mediation. Das werden dann gleich meine Gesprächspartner näher ausführen, was es damit auf sich hat. Hier hätten auch sicherlich noch weitere halbes Dutzend Stile vertreten sein können, die in der Mediation sich um Konfliktklärung bemühen. Da gibt es die gewaltfreie Kommunikation, transaktionsanalytische Mediation oder evaluative Mediation. Ich könnte noch Dutzende aufzählen. Vielleicht kommen wir da auch noch dazu. Es soll doch aber zu einer Diskussion kommen, die so die beiden benannten Stile aufklären und auch darstellen sollen. Wo sind Gemeinsamkeiten, wo sind Unterschiede? So, das heißt, es sind hier nicht nur zwei Mediatorinnen gleich in einer Debatte, die in einen Gegensatz führen soll, sondern hier sind zwei Mediatoren, die zu Mediation aufklären werden und dort unterschiedliche Ansätze darstellen. Zum einen Kirsten Schröter, Frau Gabe hat sie schon vorgestellt, also Ausbilderin im Bundesverband Mediation, von Hause aus Diplompsychologin und Herausgeberin der Konfliktdynamik, einer Fachzeitschrift zum Thema Konflikt. Hallo Kirsten.
Hallo Sascha, herzlichen Dank für die Einführung und Einladung.
Und als nächstes, ich habe aus dem Off keine Nachricht bekommen, Tilman Metzger, von Hause aus Diplomjurist, wenn ich das richtig recherchiert habe, und versierter Klärungshelfer, mit dem ich, und das wäre noch ein Wort sozusagen zur vollständigen Aufklärung, Full Disclosure, also mit Tilman Metzger habe ich auch schon, ebenso wie mit Kirsten, Podcast-Gespräche geführt zu auch diesen Themen, Klärungshilfe und Mediation. Tilman Metzger kenne ich auch als Kollege aus dem Fraunhofer Mediatorenpool, wo wir beide tätig sind und sind uns schon seit vielen Jahren bekannt. Mit Kirsten Schröter bin ich verbunden, auch über die Konfliktdynamik. Wir sind dort für die Rubrik Methoden seit neuestem verantwortlich und haben da jetzt auch schon das erste Werk rausgebracht. Das sei noch dazu genannt. So, ich gebe kurz mit einer Frage an Carola Garbe. Wie sieht's aus mit Tilman? Ich sehe das wahrscheinlich, wenn es soweit ist, dass er zugeschalten ist.
Also er war gerade da, würde ich sagen, und ist jetzt wieder verschwunden. Also die Kollegen in der Technik sind noch
okay.
Dabei.
Genau. Kirsten, wir fangen einfach an und gucken.
Guck mal, da ist Tilman, er. Vielleicht kann er sich entstummen. Genau, vielleicht entstummt er sich, sagt was.
Hallo, moin.
Perfekt, Leute.
Moin.
Alles gut.
Moin, Tilman.
Hallo.
Schön, dich hier jetzt dabei zu haben.
Ich bin voller Adrenalin.
Du hast dir den Schweiß von der Stirn getupft und bist, jetzt auch mit Bild. Tilman, ich habe dich schon auch ein bisschen mit vorgestellt und habe so eine kleine Einladung, worum es heute gehen soll, genannt. Aber ich lasse dich jetzt erstmal kurz zu Wort kommen, damit du so ein bisschen deine Aufregung lossprechen kannst.
Ja, womit soll ich was kurz zu mir sagen oder was ist die Idee?
Genau, Tilman, ich war mir nicht ganz sicher in dem Moment als Diplomjurist vorgestellt von Hause aus und das wollte ich auf jeden Fall nochmal klären.
Ja, ich habe Jura studiert, hessisches Staatsexamen, genau.
Und
ja.
Bist dann direkt praktisch zur Mediation gekommen. Da werden wir auch gleich sicherlich nochmal drauf eingehen, was so euer Verhältnis zu ist. Dann starten wir nämlich direkt jetzt so ein bisschen inhaltlich und habe ich mir das so gedacht, dass ich zunächst erstmal mit einem von euch so ein bisschen so den Grundsatz angehe, was so eine Einführung sein kann zu der Thematik, weil das, glaube ich, eine Basis legen kann dann für das gemeinsame Gespräch. Tilman, wie sieht's aus bei dir? Wollen wir gleich mit dir loslegen oder wirst du dir noch ein bisschen reinkommen, ein bisschen zuhören?
Also wie es für euch passt, wie es für dich, Kirsten, wie wollen wir es machen, eine Reihenfolge?
Ich möchte eingangs einmal nochmal, weil ich bisher auch nur Hallo und vielen Dank für die Einladung gesagt habe, möchte ich einmal noch einen Dank in Richtung Deutsche Bahn und Team der Umlautstelle schicken. Ich freue mich sehr über diese Gelegenheit, zu diesem aus meiner Sicht wirklich interessanten und relevanten Thema in den Austausch zu kommen. Genau, und ich möchte auch schon mal vorab danke Tilman und danke Sascha sagen, dass ihr auch auf dieses Experiment euch einlasst. Ich freue mich darauf und ich hoffe, dass es uns gemeinsam gelingt, auch mit denen, die uns zuhören und durch ihre Fragen das Gespräch anreichern, ein gutes, ein interessantes, ein hoffentlich erkenntnisreiches Gespräch zu führen. Wenn ich mir was wünschen darf, so eine gute Mischung hat aus einerseits diese Thematik zu erhellen, zu informieren, ein bisschen sachlich, fachlich Dinge zu identifizieren. Und ich stelle mir auch vor, Tilman, dass wir beide uns ein bisschen wechselseitig herausfordern, indem wir auch kritische Perspektiven auf die jeweils andere sozusagen Vertretung eines Standpunktes werfen und damit hoffentlich einen guten Reflexionsraum aufmachen. Und zugleich denke ich, und damit meine ich uns beide oder uns alle drei oder uns alle, die wir miteinander ins Gespräch kommen, wird das ja auch, wenn man ehrlich ist, ein bisschen qualifiziertes Herumstochern im Nebel sein, weil wir uns ja nach wie vor in einer Landschaft befinden, wo wir relativ wenig systematisch empirisch belastbares Wissen haben. Also wir alle sind langjährig aktiv in diesem Feld, haben eine eigene Praxis, haben eine reichhaltige Praxis, würde ich uns allen zugestehen, und haben aus dem heraus natürlich Eindrücke und Erfahrungen. Und trotzdem ist das natürlich was anderes, als wenn es systematisch untersucht wäre. Das sage ich insbesondere auch aus meiner Rolle als ja dem Masterstudiengang Mediation und Konfliktmanagement verbundene Person, wo ich ja das Privileg und die Freude habe, immer mal wieder Masterarbeiten zu betreuen, die auch mal empirische Studien machen. Und ich erinnere mich, um jetzt mal ein ganz anderes Thema zu nehmen, wie verblüfft ich war über die Ergebnisse einer Masterarbeit, die im letzten Jahr oder vorletzten Jahr entstanden ist, über die Praxis von Co-Mediation, wo durchaus Dinge rauskamen, die ich nicht unbedingt gewusst oder gesagt hätte, darüber, was Chancen und Risiken von Co-Mediation sind.
Ja. Lass uns genau auf diese blinden Flecke gleich zu sprechen kommen, weil das wird eine Hürde sein, dass wir sozusagen aus unseren eigenen Bubbles heraus sprechen und dann auch noch zu Leuten, die auch ihre eigene Bubble haben. Tillmann.
Ehrlich gesagt nimmt Kirsten mir das Wort richtig aus dem Munde. Also das kann ich wirklich alles vollumfänglich unterschreiben, was Kirsten da sagt, so was die Intention fürs Gespräch anbelangt, also auch was die Limitierung anbelangt, was die Forschungslage anbelangt. Und eine weitere Limitierung empfinde ich so, dass um wirklich zu verstehen, was denn nun Klärungshilfe ist und was interessenorientierte Mediation ist, glaube ich, müsste man das auch mal live erlebt haben. Also in 90 Minuten das zu besprechen, ist gar nicht so leicht.
Okay, ja. Deswegen lass uns doch nicht mit den Behinderungen und Handicaps anfangen, sondern erstmal voll loslegen. Genau. Also Ziel heute, das will ich nochmal so für das Gespräch, ne, in diesen anderthalb Stunden, die es schon nicht mehr sind, Klarheit reinzubringen, was es mit Klärungshilfe und interessenorientierter Mediation auf sich hat und damit das Interesse der Beteiligten oder der Initiatoren bei der Deutschen Bahn befriedigen. Und beides sollten wir ja hinkriegen, für Klärung und Interessenorientierung hier zu sorgen.
Darf ich ganz kurz? Ich erlaube mir einfach einen Link zu hinterlegen zu einem Online-Live-Mediation von 4 Stunden, wo man sozusagen die Klärungshilfe erleben kann. Das ist am 11. September diesen Jahres. Also wer Lust hat, sich das mal in Live anzuschauen, 4 Stunden, ist sehr herzlich eingeladen.
Genau, Timmern, die Kollegen können das nicht sehen, weil wir in einem anderen Live-Modus sind. Aber Herr Mindro hat es schon reingelegt.
Okay.
Ich würde versuchen, eure Diskussion zu befeuern, denn es hatte einen gewissen Grund, warum wir versucht haben, dieses Gespräch zu machen, weil es natürlich in der betrieblichen Konfliktsituation ganz unterschiedliche Interessen gibt von Führungskräften, von Mitarbeitenden, ja, und jeder versucht dann das Thema Mediation unter seinem Gesichtspunkt zu sehen. Diese Dynamik mal zu verstehen, dass es eigentlich schon alles Mediation ist, im Zweifel. Das war so ein bisschen der Grund, euch einzuladen, muss man sehr klar sagen. Und wir haben ja auch Mediatoren mit ganz, ganz unterschiedlichen Ausbildungen und Richtungen. Wir haben 250 Mediatoren im Konzern und natürlich sind die sehr unterschiedlich ausgebildet und leben das, was wir sehr genießen, dass es so ist. Aber bei den Menschen, die es konsumieren, also die uns anfragen zu einer Mediation, gibt es eben sehr unterschiedliche Auffassungen und ganz häufig entbrennt die Diskussion an dem Thema Freiwilligkeit. Also kann ich das einfach bestimmen als Chef? Und bei einer Mediation muss ich alle fragen, ob sie teilnehmen wollen. Das war sozusagen der Kernpunkt, der mich zu dieser Idee gebracht hat mit Kathi Koffnit und Frau Händel, euch zu fragen, wie ihr das seht. So, und jetzt dürft ihr.
Okay, das ist ein super Stichwort. Gehen wir mal nochmal systematisch an. Also wir werden uns konzentrieren auf innerbetriebliche Mediation und lassen andere Arbeitsfelder mal außen vor, wo auch Mediation, auch die Stile, ihre Anwendung finden. Aber ich glaube, das entspricht auch eurer beider Arbeitsfelder im Großen und Ganzen. Ne? Tillmann, Kirsten, das ist auch euer Erfahrungshintergrund, innerbetriebliche Mediation und damit Beteiligung der Organisation. Wir haben auch gehört von der Deutschen Bahn, es gibt da durchaus Differenzen, aber auch Unklarheiten innerhalb der Mediatoren, als aber auch bei den, Frau Gab sagte, Konsumenten, also den Beteiligten. Ausgangsfrage, was muss man grundlegend wissen aus eurer Perspektive zum Thema Klärungshilfe, interessenorientierter Mediation, wenn man eine Mediation entsprechend durchführen will, beziehungsweise an einer solchen sich beteiligt als Mediator? Tillmann und Kirsten, was ist grundlegend? Was muss einfach klar sein? Vielleicht magst du beginnen, Tillmann.
Okay, dann beginne ich mal. Also grundlegend gehe ich davon aus, oder ist meine Erfahrung, mein Wissen, dass wirklich die Mediation im Stil der Klärungshilfe und die interessenorientierte Mediation, die wir hier gerade gegenüberstehen, dass die wirklich von zwei grundunterschiedlichen Kernhypothesen ausgeht. Ich zitiere mal aus einem Buch, an dem Kirsten Schröter mitgeschrieben hat. Mediation, das Praxisbuch, da heißt es drin, Hintergründe von zentraler Bedeutung sind in der Mediation die Interessen. Deswegen nenne ich das ja auch interessenorientierte Mediation. Das, was sozusagen landläufig als Mediation bezeichnet wird, häufig ist eigentlich ein Stil der Mediation, nämlich interessenorientierte Mediation. Das heißt, da ist diese Hypothese, es geht darum, den Konflikt zu erhellen, im Sinne von tiefer und genauer zu verstehen, was sind die dahinterliegenden Interessen, und die damit verbundene Hoffnung ist ja, dass dadurch deutlich wird, erstens, dass man sich gar nicht das Übel nehmen muss, man ist gar nicht gegeneinander, sondern man ist ja für seine berechtigten Interessen einerseits, und andererseits ist aber auch das Versprechen dieser interessenorientierten Mediation, dass indem wir Interessen erhellen, es leichter ist, passende, wirklich für alle Seiten befriedigende Lösungen zu finden. Und diese Win-Win-Versprechen, was ja mit dieser Mediation verbunden ist, sagt ja, dass man viel öfter, als man glaubt, Lösungen zu beiderseitigen Vorteilen, zu beiderseitigen Interessen findet. Das ist ja eigentlich so das, was das Kernversprechen der interessenorientierten Mediation ist, nach meinem Verständnis. Und bei der Klärungshilfe ist es tatsächlich etwas anders. Bei uns ist es so, dass im Grunde genommen die Konflikthintergründe von zentraler Bedeutung die Gefühle sind. Ja, und dem liegt zugrunde ein psychologisches Modell von Samuel Wittner, einem Psychologen, und das hat wiederum Christoph Thomann, der Erfinder der Klärungshilfe zugrunde gelegt. Dieses Kern-Schalen-Modell der Gefühle nach Wittner besagt, dass wir in einer frühen Kindheit tiefe innere Schalen von Gefühlen anliegen, Gefühle der inneren Not, aber auch abwehrende Gefühle, und dass die im Grunde genommen in jedem Konflikt, der heftig wird, eben aktiviert werden, und dass diese erstaunliche Irrationalität, diese Heftigkeit Konflikten damit zu tun haben, dass im Grunde eine unbewusste Erinnerung an diese frühkindlichen Erfahrungen von ich bin ausgeliefert, ich bin allein, ich bin hilflos.
Das heißt, daraus entsteht dann die besondere Art der Klärungshilfe, genau, dass sie also die Gefühle so ansteuert. Und du verstehst darin aber eben auch, dass es kein Interesse ist, als solches Klarheit in die Gefühlslage zu bringen. Das sozusagen subsumierst du raus aus den interessenorientierten Mediationen. Sagst, da geht es um andere Themen, wenn die Parteien in der Mediation nach den Interessen forschen.
Also ja, also es ist ja dieses Eisbergmodell, was ja interessenorientierte Mediation zeigt. Und da gibt es in diesem Eisberg ganz verschiedene Dinge. Das wird auch in diesem Buch, was ich gerade zitiert habe, genannt wird. Und dann eben gesagt, Hintergründe von zentraler Bedeutung sind eben die Interessen. Und bei der Klärungshilfe, okay, da haben wir im Grunde genommen, ich habe hier mal so ein kleines Chart. Da haben wir so eine Leiter, die wir runtergehen. Wir haben oben die Beobachtung, das teilen wir auch mit den interessenorientierten Mediationen, dass wir uns dafür interessieren, wie ist es abgelaufen. Und dann kommt etwas, wovon eben interessenorientierte Mediatoren total abraten, nämlich wir interessieren uns für die Vorwürfe, für die Beziehungsvorwürfe. Also nicht nur, wie lassen Sie geschehen und deuten Sie um, sondern wir gehen direkt darauf zu und sagen, Herr Leitner, was werfen Sie Ihrem Mitarbeiter vor? Herr Meier, was werfen Sie Herrn Leitner vor? Und die Idee ist, dass gewissermaßen die Parteien wirklich reden können, wie in der Schnabel gewachsen ist. Also Menschen, die in Mediation kommen, sind ja voller Vorwürfe. Das ist tatsächlich so. Wir verbieten das denen nicht. Wir sind da nicht rigide und verbieten Vorwürfe, sondern wir erlauben das mit dem Hintergedanken natürlich, dass wir dadurch leichter an diese verschiedenen Gefühlsschichten rankommen. Und die Idee letzten Endes, die transformatorische Idee ist, wenn diese Gefühle erkannt, benannt und akzeptiert werden können, dann lösen die sich, dann lösen die ihre destruktive Kraft. Und das ist gewissermaßen der transformatorische Punkt in der Klärungshilfe, dieses Lösen dieses Konfliktstarts, und der transformative Punkt in der Interessenorientierung ist nach meinem Verständnis dieses Erkennen der berechtigten und guten Interessen.
Tillmann, das so als Ausgangspunkt. Kirsten, jetzt ganz, ganz mediatorisch, vielleicht gar nicht direkt darauf antworten und darauf einsteigen, sondern was ist für dich grundlegend, wenn du diese beiden Stile oder die Diskussion um die Stile dir anhörst, anschaust?
Ja, eine große Frage gelassen ausgesprochen, und ich versuche mich in der Skizze eine Antwort, weil aus meiner Sicht hat das durchaus viele Facetten, und ich erlaube mir doch ein kleines bisschen anzuknüpfen an das, was Tillmann gesagt hat. Ich würde sagen, auf jeden Fall ist der Stellenwert der Emotionen und insbesondere der schwierigen Emotionen und auch der Vorwürflichkeit bestimmt eine Facette, die eine unterschiedliche Tendenz charakterisiert. Ich glaube, ich würde nicht so scharf formulieren, wie Tillmann das jetzt tut, im Sinne von andere jenseits der Klärungshilfe würden davon abraten oder das gar verbieten, in diese Richtung zu gehen. Das würde ich am ehesten vielleicht bei VertreterInnen, die so aus der Schule der gewaltfreien Kommunikation kommen, wiedererkennen, wo sozusagen eher auf den Schaden von Vorwürflichkeit jedenfalls explizit abgezielt wird, dass das eben eher eskaliert und Einigung und Verständnis behindert und den Raum kleiner macht für die allgemeine Mediation, sag ich mal, oder auch die interessenorientierte Mediation, für die ich ja hier jetzt spreche, würde ich etwas differenzierender sagen, da ist es aus meiner Sicht eben weniger stark ein Muss, wie es die Klärungshilfe sozusagen als prinzipiell hilfreich ansieht, sondern da würde ich für mich und auch für Kolleginnen und Kollegen, die ich da so in der gleichen Art und Weise des Arbeitens sehe, als eine Option ansehen und als eine Fall-zu-Fall-Entscheidung. Und das ist vielleicht auch, um nochmal den Bogen zur Freiwilligkeit zu schlagen, die Carola Gabe uns ja sozusagen gerade auch nochmal als Sprungbrett hingelegt hat. Das würde ich schon auch sagen, dass das eine weitere Facette ist, an der unterschiedliche Nuancen oder Tendenzen sichtbar werden in der Herangehensweise. Ich will jetzt gar nicht detailliert beschreiben, wie die Klärungshilfe, das macht immer, das wirst du eher und zutreffender formulieren können. Aber ich will sozusagen auch da dafür einstehen, dass Mediation, wie ich sie verstehe und auch unterrichte und auch praktiziere, auch in der Hinsicht ein Fall-zu-Fall-Vorgehen möglich macht. Ich glaube, es ist unstrittig zwischen uns, dass Freiwilligkeit normiert ist für Mediation im entsprechenden Gesetz und dass damit klar ist, dass das eine Randbedingung ist für alle, die unter dem Etikett Mediation arbeiten, dass sie sich vergewissern, dass das Verfahren freiwillig stattfindet. Das ist nicht zu verwechseln mit, dass Menschen gerne in diesem Verfahren sitzen, sondern dass sie sich informiert dazu entscheiden und auch Nein sagen könnten. Und es gibt ja mittlerweile auch entsprechende Rechtsprechung, die festlegt, dass ein Arbeitgeber allenfalls Menschen zur Teilnahme an einem Informationsgespräch zur Mediation verpflichten kann, aber eben nicht zu einer länger währenden Freiwilligkeit. Und so wie ich das wahrnehme, ist schon in dieser Anbahnung eines Mediationsverfahrens, in der man sich vergewissert, liegt diese und andere Bedingungen für ein Mediationsverfahren vor, durchaus eine unterschiedliche Herangehensweise. Ich finde, dass die Freiwilligkeitsanforderung uns dazu verpflichtet, sozusagen nachzuspüren, ob es Zweifel gibt bei Beteiligten. Und das kann eben unter Umständen, muss nicht, aber es kann heißen, dass ich nicht nur mit der ranghöchsten Person in die Auftragsklärung gehe, sondern dass ich auch Gesprächsformate möglicherweise mit allen Beteiligten vorher führe, bevor ich entscheide, ob ich als Mediatorin dafür zur Verfügung stehe und das für mediationsgeeignet erachte. Und ich glaube, das ist aus Verbraucherperspektive tatsächlich wichtig zu wissen, dass der Anbahnungsprozess und diese Art von Klärung durchaus unterschiedlich sein kann bei interessenorientierter Mediation und bei Klärungshilfe. Und damit stoppe ich mal. Ich hätte noch mehr Punkte, wo ich denke, dass die Ansätze sich unterscheiden, aber ich glaube, sonst wird das zu viel auf einmal.
Wir arbeiten uns Schritt für Schritt vor und wir nehmen den Punkt auf, den ja auch schon Carola Gabe angesprochen hat, Freiwilligkeit. Und tatsächlich gibt es diese Idee, und das wurde uns ja auch geschildert, dass so ein, ich sage jetzt schon mal, Mythos vorherrscht, bei der interessenorientierten Mediation oder bei einer Mediation, die nicht Klärungshilfe ist, läuft das alles nach freiem Willen ab. Bei der Klärungshilfe könne die Organisation oder die Führungskraft diejenigen dazu verpflichten oder zumindest gehen die darüber hinweg. Tillmann, ich sage jetzt schon mal, das ist generell ein Mythos. Aber was ist sozusagen deine Erfahrung und jetzt auch deine Sicht drauf, auch mit dem Hinweis, den Kirsten gesagt hat, mittlerweile hat sich das durch das Gesetz ja schon etwas geklettet.
Naja, ich habe zwei Ebenen, auf die ich antworten möchte. Einmal Herrn Eidenmüller, Mediationsrecht, würde ich gerne was dazu zitieren und dann auch nochmal die Klärungshilfe. Also, bei Herrn Eidenmüller steht, allerdings ist zu betonen, dass die freie Entscheidung zur Mediation der Mediation nicht wesenseigen ist. Eine Pflicht zur Teilnahme wenigstens an einer ersten Mediationssitzung kann sinnvoll sein. Dann zitiert er zahlreiche Erfahrungen aus dem Ausland, der USA, wo es so praktiziert wird. Die EU-Richtlinie, auf deren Grundlage wir das unser Mediationsgesetz machen haben, die hat ganz explizit gesagt, dass Mediation sehr wohl angewiesen werden kann. Das steht in der EU-Richtlinie drin. Das heißt, dass Mediation jetzt für alle, die am Tisch sind, freiwillig sein müssen, ist tatsächlich ein bisschen ein deutscher Mythos, also eine deutsche Idee oder eine deutschsprachige vielleicht.
Aber das hat sich ja erledigt. Das ist ja nicht der Fall.
Wieso?
Naja, weil Kirsten hat es ja auch gesagt, dass es mittlerweile auch klar ist, dass im Kontext von Organisationen, und das ist auch generell im Recht ja so, dass wir uns zu einem früheren Zeitpunkt zu etwas verpflichten können und das dann eben, weil es vorher freiwillig ist, freiwillig dazu verpflichtet wurde, freiwillig bleibt.
Nee. Also Eidenmüller zitiert auch Paragraph 278 Zivilprozessordnung, wonach eben tatsächlich Menschen zum Güterichter verwiesen werden können, der dann Mediation macht. Und im betrieblichen Kontext ist es tatsächlich so, dass es sein kann, dass du da in einem Team einen Mitarbeiter hast, der sagt, das bringt doch nichts, wenn ich es nicht will. Das Entscheidende dafür, dass Mediation in diesem Kontext funktioniert, ist eine Führungskraft, die klar formuliert, ich möchte erstens dazulernen. Das heißt, ich nehme als Führungskraft teil und lasse mich in Frage stellen. Das ist natürlich wichtig. Wenn die das nicht tut, dann kann man da nicht mit ihren. Zweitens, dass sie selber auch klar informiert darüber, wie sie das im Konflikt sieht, wo sie da Kritik hat an dem, was Menschen tun und auch die anderen einlädt, das zu tun. Und unter dieser Voraussetzung, dass die Führungskraft selber sagt, ich möchte gerne offen sprechen, auch offen kritisiert werden, ist sehr wohl die Vorstellung von Erklärungshilfe, dass es die Verantwortung der Führungskraft ist, zu entscheiden, was denn die richtige Hilfsmaßnahme ist. Wenn ein Team im Konflikt steckt, ist eben die Frage, machen wir ein Ping-Pong-Spiel, machen wir Drachenbootrennen, machen wir Grillen oder machen wir Mediation? Das ist letztendlich eine Entscheidung, die einerseits darum geht, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vor Folgen von sich verschleppenden Konflikten zu schützen und andererseits aber auch eine Verantwortung, die die Führungskraft hat, nach oben für die Performance des Teams. Also in dieser doppelten Verantwortung ist es nach der Auffassung der Klärungshilfe tatsächlich die Führungskraft in hierarchischen Betrieben. Wenn es nicht hierarchisch ist, ist es was anderes, aber in hierarchischen Betrieben ist es eben die Führungskraft, die letzten Endes die verantwortliche Entscheidung treffen muss, Mediation, ja oder nein, und dann die anderen einlädt. Das ist ganz normal wie bei einer Teamsitzung. 9 Uhr ist Teamsitzung am Montag. Es ist notwendig, um ein Problem zu lösen. Das ist mitnichten freiwillig, auch im normalen Kontext ja nicht. Ne?
Darauf würde ich gerne erwidern, weil tatsächlich, glaube ich, ist da der Unterschied. Ich würde tatsächlich prüfen wollen, also wenn es überhaupt Anlass gibt, dass Menschen zweifeln, an der Mediation teilzunehmen. Das ist ja gar nicht immer der Fall. Das will ich auch nochmal sagen. Also es gibt ja genügend Mediationsanfragen im innerbetrieblichen Kontext. Da kommt die Anfrage von der Personalabteilung oder von der Führungskraft. Und es ist bereits sauber geklärt, dass alle einverstanden sind, dass etwas passieren muss, weil der Zustand unangenehm bis unerträglich ist. Und Mediation ist zwar nicht ein Termin, auf den man sich dann freut, aber etwas, was man für nötig und sinnvoll erachtet. Und Menschen sitzen da mit unterschiedlichen Graden an Skepsis und Vorbehalten und Befangenheit und so weiter. Und damit kann man arbeiten. Da brauche ich auch nicht mit allen nochmal Vorgespräche führen, sozusagen. Das ist aus meiner Sicht normales Tagesgeschäft innerbetrieblicher Mediation. Aber es gibt die Fälle. Und da denke ich insbesondere an Fälle zwischen Arbeitgeber und Betriebsrat, aber auch mit sehr eskalierter Vorgeschichte, die vielleicht schon auch arbeitsrechtliche Sanktionen hat, wo Betriebsrat schon involviert ist, was auch immer. Also jedenfalls die etwas eskalierteren Fälle, wo Menschen schon angemeldet haben, dass sie zweifeln oder möglicherweise nicht bereit sind, in die Mediation zu gehen. Und ich glaube, da unterscheiden sich unsere Herangehensweisen. Ich würde versuchen wollen, das vorab zu klären. Ich würde dann gegebenenfalls auch Einzelvorgespräche oder gesammelte Vorgespräche mit Mitarbeitenden ohne Führungskraft führen. Und wenn ich den Eindruck gewinne, dass da ein sehr, sehr ernsthaftes Nein, ich will nicht ist, dann würde ich entweder sagen, dann mediiere ich nicht. Oder ich würde sogar anbieten, das Nein der Parteien in mein Nein zu verwandeln und zu sagen, ich halte den Fall nicht für mediationsgeeignet. Und dann ist eine wichtige Klärung passiert aus meiner Sicht. Dann weiß die Führungskraft, okay, wir sind nicht mehr in der Kategorie von im weitesten Sinne freiwilligen Verfahren, sondern wir brauchen andere Formate. Beispielsweise eins wie die Klärungshilfe, wo Mitarbeitende nicht gefragt werden. Oder eine Moderation oder was auch immer, die eben nicht diesem etwas strengeren Freiwilligkeitsprinzip unterliegt. Ich würde tatsächlich dann im Zweifelsfall auch nicht mediieren. Und ich mache, das will ich auch noch sagen, ganz häufig die Erfahrung, dass das angekündigte Nein oft nicht kommt, wenn die Möglichkeit zum Nein sagen gegeben wird und die ernst gemeint ist und Menschen sich dann doch dafür entscheiden. Und ich halte das aber tatsächlich auch für einen wichtigen Vorschritt für eine Mediation.
Also ich fasse mal zusammen erstmal. Das ist erstmal kein rechtliches Problem, sondern es ist eine Frage, wie geht ihr als Mediatoren vor? Und ich habe jetzt so verstanden, Kirsten, dass du die Idee hast, die Klärungshilfe, in Anführungsstrichen, weil jeder macht das nochmal auch auf seine Art, würde nicht diese Einzelgespräche vorher so führen und würde nicht so sehr darauf eingehen. Und da wäre die Frage an Tillmann. Tillmann, wie gehst du mit so einem Fall um, wo Mitarbeiter sagen, nein?
Also erstmal muss man zwischen den zwei Fällen differenzieren, die Kirsten genannt hat. Also wenn der Betriebsrat mit der Geschäftsführung sozusagen etwas zu verhandeln hat, dann sind die ja in dem rechtlichen Rahmen, um den es da geht, ja gleichberechtigt. Und bei einer gleichberechtigten Situation, also Ehemann, Ehefrau, Betriebsrat, Geschäftsführung, da ist es natürlich notwendig, dass ich mit beiden Seiten möglichst gleichzeitig spreche und dass beide Seiten sagen, entweder ich finde das okay oder ich lasse mich von der anderen Seite quasi erpressen, mitzugehen. Das ist dir so wichtig, ich mache es, damit ich keine Nachteile habe. Aber jedenfalls, wenn man Gleichberechtigung hat, ist das für mich schon sehr wichtig, um diese Gleichberechtigung zu respektieren, auch mit beiden vorher zu sprechen. Bei Mitarbeitern und Führungskräften ist es eben was anderes. Da sieht es eben tatsächlich so aus, dass ja wir in der Klärungshilfe die Führungskraft mit einer ganz wichtigen Schutzfunktion sehen und einer Verantwortungsfunktion. Und Mediation ist ja das, und wenn ich Mediation sage, meine ich auch immer Klärungshilfe. Also für mich ist Klärungshilfe genauso ein Mediationsstil wie interessenorientierte Mediation. Also Mediation ist ja eine niedrigschwelligere Eskalationsstufe, als zum Beispiel Personalmaßnahmen durchzuführen. Und wenn du in einer Situation, wo ich sag mal 10 Leute in einem Team sind und du fragst als Führungskraft, seid ihr bereit, in die Mediation zu kommen? Dann hat das verschiedene Möglichkeiten, was daraus wird. Das eine ist, dass die Leute sich nicht trauen, Nein zu sagen und dann sagen, ja, ja, okay. Und dann fängt die Mediation mit einer Nicht-Offenheit, mit einer Lüge an, was ich ungünstig finde.
Aber wir haben jetzt den Fall, dass die Mitarbeiter sagen, nein,
genau.
Und ich will
das
nicht.
Das ist dann der Fall, wenn sie Nein sagen, ist erstens, dass sie sich selber sozusagen markieren als Menschen, die gewissermaßen gefragt wurden und die Nein gesagt haben. Das heißt, es ist ja nicht so, als wenn das Führungskräfte und Personalplanung vergessen würden, dass sie diesen Aufwand betrieben, eine Mediation anzuleiern, sondern der hat quasi in der Liste sozusagen seines Verhaltens ein, hat eine Mediation abgelehnt. Ist für ihn von Nachteil oder für sie? Das ist für Menschen von Nachteil, es abzulehnen. Ich finde es menschlicher, denen nicht die Entscheidungen zu überlassen. Also für mich ist ein Konflikt im Team sowas wie ein Segelboot, was in hohen Sturm auf die Klippe zutreibt. Und in der Situation ist es die Aufgabe und die Verantwortung, die Pflicht des Kapitäns oder der Kapitänin zu sagen, steuer links rum oder steuer rechts rum, dass der Kapitän ausgerechnet im Sturm sagt, okay, liebe Mannschaft, ihr macht jetzt einen Sprecherrat, ihr entscheidet links rum oder rechts rum, das ist dysfunktional. Das ist gewissermaßen die Pflicht und auch eine Schutzpflicht der Führungskraft sozusagen, die Entscheidung zu treffen, passt Mediation. Und natürlich, dann kommen natürlich Leute mit gemischten Gefühlen natürlich in die Mediation, es ist so, und um die kümmern wir uns aber. Das heißt, in der Ankommensrunde ist eine sehr explizite Frage, mit welchen gemischten Gefühlen sitzen Sie hier? Ich sage immer noch dazu, zur Mediation geht man wie zum Zahnarzt. Es gibt gute Gründe dazu, zum Zahnarzt zu gehen, aber es macht eigentlich kaum jemand gerne. Und wie geht es Ihnen damit? Und dann kommen dann eben durchaus solche Sachen wie, das bringt doch nichts und ich bin halt verpflichtet worden und so weiter. Und dann haben wir in der Klärungshilfe sehr gute Möglichkeiten, damit umzugehen. Es ist also eine Offenheit hergestellt über die Schwierigkeit, dass die Mediation stattfindet und das ist ein guter Start.
Aber tja, jeder Arbeitnehmer muss ja darauf reagieren, wenn er einen solchen Termin eingestellt bekommt. Ja, beide gehen als Mediatorin in die Organisation und wollt einen Termin mit allen Beteiligten. Und da müssen ja die Leute hingehen. Das ist ja deren Entscheidung. Und die sagen, nee, ich komme nicht in die Runde. Ich komme nicht in die Runde. Ich bin da nicht dabei. Das ist ja die Situation, wo ich bei Kirsten verstanden habe, dass sie da auf die einzelne Person nochmal zugeht. Und wenn dort sich das Nein bestätigt, dann sagt sie, okay, ist nicht geeignet oder ich kann das nicht mediieren, weil die Beteiligten nicht in den Termin kommen. Ja. Während die Vermutung war bei dir oder bei Klärungshilfe, ihr würdet einfach den Termin durchführen, und die sind dann nicht da.
Nein, also ich würde keine Einzelgespräche führen. Das würde ich tatsächlich in einer Teamsituation mit der Führungskraft nicht machen. Das hat auch nochmal Gründe, die mit der Arbeitsweise zu tun hat. Da kann ich gleich nochmal was sehr gerne dazu sagen. Letzten Endes ist das genau dieselbe Situation, als wenn ein Software-Team schreckliche Fehler in einem Coding gemacht hat und die alle gemeinsam verantwortlich sind und Teamchef sagt, liebe Leute, Montag 9 Uhr, wir brauchen dringend die Teambesprechung. Der Kunde ist sehr unbefriedigt. Sozusagen ist eine verpflichtende Teambesprechung, ihr erscheint. Da kenne ich keine Managementlehre, die sagt, naja, wenn es irgendwie dringend ist und schwierig ist, dann wird auf einmal eine Teambesprechung freiwillig. Das ist nicht so, sondern im betrieblichen Kontext gibt es eben die Verpflichtung, zu bestimmten Terminen zu erscheinen und entsprechend kann das eben auch bei der Klärungshilfe so sein. Und das, was Kirsten im Vorwege dann macht, womöglich mit den Menschen, dass sie im Vorwege arbeiten, würde bei mir tatsächlich in dem Augenblick, wenn die dann wirklich im Raum sitzen, passieren, nämlich im Sinne von hinschauen, gemischte Gefühle, Hindernisse und wir gehen dann da in dem Raum damit um.
Wenn ich kurz reagieren darf, ich glaube, es ist wirklich interessant, dass wir das so ausführlich besprechen, weil ich sehe da einen realen Unterschied. Aus meiner Sicht ist Mediation keine Teambesprechung, sondern etwas anderes. Und ich habe an der Stelle ein anderes Rollenverständnis. Ich denke tatsächlich, ich habe auch eine Schutzpflicht, nicht nur die Führungskraft. Ich habe auch eine Schutzpflicht, sicherzustellen, dass das, worauf das Mediationsverfahren fußt, sozusagen hergestellt ist. Und wenn ich das nicht hergestellt sehe, dann habe ich eine Verpflichtung im Zweifelsfall. Und ich finde deinen Einwand total richtig, Tillmann, zu sagen, nicht jeder mag Nein sagen und die Kehrseite des Erfolgs von Mediation ist ja durchaus eine Erfolgsgeschichte in Organisationen, ist ja durchaus, dass es mittlerweile fast sozial erwünscht ist, an der Mediation teilzunehmen und dass es sich fast nicht mehr gehört, auch als Führungskraft nicht, das abzulehnen sozusagen. Und ich denke, dann kann ich aber als Mediatorin das zu mir nehmen und muss gar nicht offenlegen, A, B oder C möchte nicht, sondern ich kann sagen, nee, das eignet sich aus meiner Sicht nicht mehr für eine Mediation. Sie soll sollten etwas anderes machen und dann kann ich auch eine Empfehlung aussprechen, was stattdessen gemacht wird. Ich glaube, da haben wir einen Unterschied am Wickel und das ist auch schon interessant dafür, dass Menschen dann entscheiden können, wie sie vorgehen wollen.
Ich kann dazu einen praktischen Fall, den ich gerade mit einer Kollegin habe, die auch ausgewiesene Klärungshelferin ist. Und der Fall ist tatsächlich so, dass die Beteiligten, also einer der Beteiligten sagt, nein, ich gehe nicht mit den anderen jetzt in eine große Runde. Und wenn wir den Termin angesetzt hätten, wäre er nicht dabei gewesen. Und ich habe gemerkt, wie schwer es ihr als meine Co-Mediatorin, als Klärungshelferin fiel, das Verfahren dann anzupassen und passbar zu machen für die Beteiligten. Ich bin bereit, sagt der eine Beteiligte, der eine Mediant, zunächst mal mit den anderen Kollegen im moderierten Einzelgespräch zu agieren und zu gucken, was geschehen ist. Aber ich traue mir nicht zu, mit allen sozusagen Handvoll Leuten da zusammenzukommen. Da sind wir sozusagen in der Praxis oder im Stil dann abgewichen von der reinen Lehre, wenn man so will. Und wir wissen noch nicht, wohin das führt. Es hätte auch sein können, dass wir sagen oder dass die Kollegin sagt, das mache ich nicht mit, habe ich eine andere Idee davon. Vielleicht nochmal so weit, was ganz realer Fall ist.
Bei mir ist ja so, dass wirklich 2/3 meiner Tätigkeit sind Mediationen. Es sind fast nur innerbetriebliche Mediationen und ich bekomme durchaus nicht selten, das sind so 10-20% Fälle, wo man eben tatsächlich sagt, wir haben eine interessenorientierte Mediation versucht, hat nicht funktioniert oder die haben nicht gewollt. Das ist für mich eine ganz normale Realität, dass ich mit so eskalierten Konflikten zu tun habe, dass eben mitnichten alle da sitzen und sagen, ich wollte die Mediation, sondern eher das Gegenteil. Und das ist tatsächlich, wenn man Klärungshilfe gut macht, dann ist das einfach eine sehr gute Möglichkeit, in sehr verfahrenen Situationen eben weiterzukommen. Also Klärungshilfe ist darauf optimiert, dass wirklich die Verantwortung für die Frage Mediation ja nein bei der Führungskraft bleibt. Und natürlich braucht es manchmal auch Schutzfunktionen. Also ich habe auch öfter mal Mediationen, wo eine Mitarbeiterin, ein Mitarbeiter alleine gegen 9 Teammitglieder steht aus irgendwelchen Gründen. Und dann kann man natürlich, wenn man das im Vorwege, das wird ja erfragt, auch im Vorwege, kann man auch erfragen, was braucht denn diese Person, damit sie gut da sitzen kann. Das ist ja nicht so selten, dass ein Betriebsrat dazu kommt, der mit dieser Person schon gearbeitet hat. Also es geht ja mitnichten darum, die Leute irgendwie ins Messer zu laufen zu lassen und klein zu machen. Es geht ja im Gegenteil darum, aus einer sehr verfahrenen Situation mit sehr milden Mitteln, nämlich mit nicht rechtlichen Mitteln, noch was Gutes zu machen. So, ne?
Wir nehmen das Stichwort Verantwortlichkeit auf und gehen zum Thema Eigenverantwortung. Wie sieht es dort aus bei Klärungshilfe und bei interessenorientierter Mediation? Aber da habe ich gerade einen Einwand noch.
Genau, oder ich höre euch, ich höre euch aufmerksam zu und bin ganz fasziniert, was meine Frage da ausgelöst hat. Und ja, das ist genau die Diskussion. Ich habe eine Frage im Chat. Vielleicht geht die ein bisschen mehr nochmal auf die Stile ein, denn es fragt eine Kollegin. Mich interessieren vor allen Dingen die hauptsächlichen Gemeinsamkeiten, Unterschiede. Wo können sich aus der Kombination, und Tillmann hat es gerade so ein bisschen angedeutet, wo können sich aus der unterschiedlichen Kombination der Mediationsstile vielleicht Mehrwerte für die Wirksamkeit des Verfahrens für die Medianten ergeben? Könnt ihr etwas dazu sagen? Was ist denn vielleicht der Unterschied, der den Mehrwert nachher ausmacht für das Ergebnis? Das ist ja nochmal eine ganz spannende Frage. Tillmann hat jetzt gerade gesagt, naja, manchmal habe ich eine normale, also eine interessenbasierte Mediation gehabt und das ist komplett eskaliert und dann komme ich mit der Klärungshilfe in einen hocheskalierten Konflikt. In der Tat. Was ist vielleicht der Unterschied oder was ist das Besondere an den Stilen für uns als Führungskräfte, die mal die Klärung des Themas brauchen wollen, angestoßen haben?
Gehen wir in das Verfahren gleich rein, wo dort Gemeinsamkeiten und Unterschiede sind. Ich noch mal kurz abschließend das Thema Freiwilligkeit, weil doch deutlich geworden ist, und korrigiert mich auch noch mal Tillmann und Kirsten, es hängt schon von den Mediatoren ab, wie sie den Begriff nicht nur ausfüllen, weil es ein juristischer Begriff, der ist halt fix, sondern wie sie damit umgehen, wenn Beteiligte nicht freiwillig in ihrem eigenen Verständnis agieren, sondern mit Unlust oder eben mit einem ausdrücklichen Nein. Da kann es Unterschiede machen auf Seiten der Person. Und das ist vielleicht eine wichtige Erkenntnis. Es ist kein juristisches Problem mehr. Und das wurde bisher, glaube ich, so häufig verstanden, dass man gesagt hat, in der Mediation, dann ist Freiwilligkeit so zu verstehen, dass alle sagen, ich will. Und das ist von Gesetzes wegen mitnichten so. Und angeordnet nach dem Gesetz, das stimmt, in der Richtlinie ist das tatsächlich so. Im deutschen Gesetz ist das aufgeweicht worden. Da sind wir nicht der europäischen Richtlinie gefolgt, sondern haben das doch etwas weiter ausgelegt. Und ich bin da bei dir, Tillmann, das ist nicht zum Vorteil der Mediation. Der Verweis auf die Verweisungsmöglichkeit an den Güterrichter, der trägt aber da nicht so weit, weil das ist eine rechtstechnische Verweisung. Der Richter fragt auch die Prozessbeteiligten, machen Sie doch mal eine Mediation, übt dort mittlerweile oder mitunter auch sozialen Druck aus, weil er keine Lust hat, ein Urteil zu schreiben. Aber wenn die Beteiligten sagen, nein, wir wollen nicht zum Güterrichter, Güterichter, dann gibt es auch dort keine Mediation. Ist einfach nicht dann dran. Also über das Nein der Beteiligten kommt man nicht hinweg im deutschen Recht. Das noch so abschließend dazu. Es ist eine Stilfrage, wenn man so will. Jetzt sind wir in der Mediation. Wir haben ein Team. Wir haben ein paar Leute, die haben richtig Bock drauf, mal dort zu sagen, was sie im Alltag nicht sagen, und andere, die haben eher Beklemmung, Befürchtung, was auch immer, sitzen aber eben mit in der Mediation. Was sind vermutetermaßen oder was sind Unterschiede, die diese Stilrichtungen dann mit sich bringen? Tilman, du hast schon gesagt, ihr geht so direkt auf die Gefühle drauf. Ihr sagt, die Gefühle sind ganz zentraler Bestandteil und Ausgangspunkt für die Heftigkeit des Konflikts und ihr geht dort ran. Vielleicht greifen wir dort nochmal ein bisschen das Verfahren auf. Scheint mir so zu sein, dass es sich alles darum dreht.
Ist die Grundhypothese, wie gesagt, dass die Gefühle die starken Treiber von Konflikten sind. Letzten Endes ist die Chance sozusagen, wenn du diese Leiter runtergehst, die ich gerade beschrieben hast, über die Vorwürfe und die abwehrenden Gefühle, die innere Not, die Chance, dass du auch an tiefliegende Haken kommst und dass du die lösen kannst, halte ich für höher, als wenn du relativ schnell Interessen ins Spiel bringst. Und letzten Endes machen natürlich beide Richtungen, die Interessen und Themen jetzt und auch die Klärungshilfe, arbeiten natürlich auch mit Gefühlen, das ist klar. Und auch Interessenoptimatoren können mit Vorwürfen irgendwie umgehen, ist auch klar. Und ich glaube, was wirklich ein wichtiger Unterschied ist, würde ich ganz gerne mal hier an diesem Bild zeigen. Das ist im Grunde echt für dieses Gespräch eine echte Neuerung. Ich glaube, so hat das noch niemand formuliert. Die Idee ist, dass dieser orangene Graph, ja, das soll sozusagen der Verlauf der Mediation im Stil der Klärungshilfe sein. Die Idee ist, dass wir in der Klärungshilfe wirklich in der Mediation, in der Konfliktbeziehung sind. Das heißt, die Menschen sprechen zueinander, miteinander, beziehen sich aufeinander. Das heißt, die meiste Zeit in der mittleren, in der Klärungsphase sind die gewissermaßen in dem Konfliktmodus drin und sprechen miteinander im Konfliktmodus mit der Idee, dass man wirklich möglichst alles wahrnimmt oder möglichst viel von dem wahrnimmt, was schwierig ist, um es ausräumen zu können. Und so wie ich die Interessenoptimierungen verstehe, und das ist hier dieser grüne Graph, versucht man die Temperatur so schnell wie möglich zu senken durch relativ viel aktives Zuhören, durch Umformulieren, durch die Betonung von Gemeinsamkeiten, durch die Betonung von Zukunft und von Gewinner-Gewinner-Optionen. Also das heißt, es ist relativ schnell sozusagen die Idee der Deeskalation drin in der Interessenoptimation, während eben in der Klärungshilfe die Idee ist, diese Konfliktbeziehungen länger gewissermaßen im Raum zu halten, dadurch einfach tiefer reinzukommen in diese konflikthafte Beziehung und es besser zu verstehen, besser ausräumen zu können. Das könnte man so ganz kurz, könnte man das so sagen.
Kirsten, ja, wie sieht's aus, wenn du dir die zwei Graphen anschaust?
Jeden Fall. Ja, das ist okay. Mir deutlich,
zu welchem Aspekt?
Ja, das ist mir deutlich zu schematisch, vereinfachend und zu gegensätzlich formuliert. In meiner Wahrnehmung würde ich die Unterschiedlichkeit anders versuchen zu fassen. Also ich stimme überein, auch nach dem, was ich über Klärungshilfe weiß. Und immerhin ist mir Klärungshilfe bereits in Form von Christoph Thomann in meinem Psychologiestudium begegnet und habe ich ihn auch begleitet bei Praxisfällen und ihn interviewt zu seiner Arbeit und kenne seine Veröffentlichungen und so weiter. Das erkenne ich sehr stringent wieder, den Fokus auf die Emotionen, auf die schwierigen Emotionen und auch die Notwendigkeit, dadurch zu gehen.
Zur Bestätigung, nicht nur der Fokus, sondern auch das konfrontative, direkte Angehen von Emotionen. Ich meine, man kann ja Emotionen beachten und sehr vorsichtig und drumherum mediieren, aber ich habe bei beiden jetzt rausgehört, das ist schon ein direktes Draufgehen und auch, kann man sagen, anheizen, um einfach die Gefühle, die man verstecken will, dass man die in die Sprache bringt. So habe ich zumindest die Veröffentlichung zur Klärungshilfe verstanden.
Ja, ich würde das allerdings nicht als konfrontativ betiteln. Das wäre gar nicht meine Beschreibung. Tilman, das kannst du aber auch nochmal selber sagen. Ich würde es eher offensiv nennen, sozusagen. Offensiv. Konfrontieren ist für mich dann nochmal was anderes. Das ist das vielleicht, was mit der Technik des Doppelns passieren kann, wenn der Klärungshelfer sozusagen jeweils eine Partei unterstützt oder auch anheizt, dabei Dinge zuzuspitzen, dann führt das zu konfrontierenden Gesprächen zwischen den Parteien. Aber ich würde jetzt weniger sagen, dass der Klärungshelfer da konfrontiert. Da würde ich sagen, für die Perspektive von Mediation, interessenorientierte Mediation, die ich jetzt hier eingeladen bin zu vertreten, würde ich sagen, ja, das kann auch in einer interessenorientierten Mediation der Fall sein, wenn ich ein entsprechendes Mandat Mandat von den Parteien bekomme. Es ist aber kein normatives Muss, dass ich als Mediatorin setze und sage, ähnlich wie die Klärungshilfe das tut, Wahrheit heilt und deswegen muss der Weg dadurch passieren, sondern er kann dadurch passieren und er kann aber auch auf anderen Wegen passieren. Also aus meiner Sicht ist in einer interessenorientierten Mediation genauso gut möglich, dass Parteien, und das ist auch manchmal der Fall, gar nicht so häufig, aber manchmal der Fall, sein, dass Parteien sagen, wir wollen keine schmutzige Wäsche waschen, wir wollen bestimmt dunkle Ecken, sag ich mal, unserer Konfliktgeschichte auf sich beruhen lassen, auch wenn es vielleicht vernünftig wäre, dorthin zu gehen und es vielleicht Potenzial für Klarheit und Einigung erzeugt, aber wir möchten es nicht. Und das würde ich respektieren als interessenorientierte Mediatorin und nicht versuchen, die zu gewinnen dafür. Ich würde durchaus sagen, okay, Sie wissen, dass Ihnen damit möglicherweise ein Potenzial für Klärung, für Klarheit, für Handlungsspielraum entgeht, aber wenn Sie partout nicht wollen, werde ich niemanden nötigen. Natürlich können auch Klärungshelfer psychologisch niemanden nötigen, aber ich finde, dass sie durchaus ja mächtige Instrumente in der Hand haben und Doppeln halte ich für ein mächtiges Instrument, das vielleicht auch mal dazu führt, dass Parteien, sag ich mal, in Grenzbereiche dessen kommen, was sie noch aushaltbar und akzeptabel finden in einem betrieblichen Kontext.
Ihr Lieben, ich habe hier eine sehr spannende Frage zu, glaube ich, diesem Kontext auch. Ja. Und ich möchte vielleicht für alle Beteiligten nochmal sagen, genau diese Spielräume, die eine Mediation hat, diese unterschiedlichen, sind für uns als Unternehmen auch sehr wichtig. Hm. Es gibt kein, das geht oder das geht nicht, sondern es gilt darum, in der richtigen Situation ein gutes Mittel zu finden. Deshalb machen wir die Diskussion. Und ich lese euch mal die Frage vor. Es sind ja fast alles Mediatoren, die hier heute dran teilnehmen, also Wissende. Ne? Ja, in der innerbetrieblichen Mediation muss meines Erachtens eine Arbeitsplatzkultur berücksichtigt werden, in der tiefgreifende Gefühle nicht offen thematisiert werden müssen. Bei der Klärungshilfe steht aber genau diese Gefühle im Mittelpunkt. Wie wird diese Herausforderung gelöst?
Ja, ja, ist eine gute Frage.
Genau, also vielleicht könnt ihr noch mal ein bisschen darauf eingehen.
Ja, ist eine gute Frage. Also erstens ist das natürlich völlig richtig, was du sagst, Kirsten. Das heißt, wir brauchen, ob wir nun interessenorientiert oder ob wir klärungshelferisch arbeiten, wir brauchen von den berufenen Auftraggebern, da liegen wir leicht auseinander, von den berufenen Auftraggebern brauchen wir ein klares Mandat. Und das heißt, auch um auf dich einzugehen, Carola, wenn ich sozusagen die Auftragsklärung mit der Führungskraft habe oder wenn eine Personalabteilung auf mich zukommt und sich informiert, sind sie vielleicht der richtige Mediator, dann informiere ich eben sehr deutlich darüber, dass es unterschiedliche Stile der Mediation gibt und dass das, was ich jetzt als Thema Metzger anbiete, Klärungshilfe ist. Erkläre das und benenne das mit diesem, wollen Sie diese Wahrheit, diese Offenheit? Ist Ihnen das interessant? Ist Ihnen das wichtig? Brauchen Sie das? Und zu 90% höre ich, dass die Leute das sehr, sehr gerne machen, weil sie wissen, sie kommen mit mir zu Konflikten, die einfach anders bisher nicht gelöst wurden. Und dieses Problem mit den Gefühlen, Carola, das ist natürlich genau so, dass wir natürlich in der Arbeitswelt eine Neigung dazu haben, zu funktionieren, sachlich zu sein und genau deswegen eben Konflikte nicht auf den Tisch kommen, weil eben die Gefühle damit verbunden sind. Konflikt heißt ja letzten Endes, dass Menschen emotional auch getriggert sind und diese Emotionen wegzuschieben heißt eben, dass die Gefühle da bleiben, wo sie sind, nämlich im System drinstecken, da kriegst du Burnout, da kriegst du Mobbing, da kriegst du Bore-out und da kriegst du innere Kündigung. Also das Problem ist ja, dass wir tatsächlich aus einer Arbeitswelt kommen, mehrere Jahrzehnte, das hat sich lange schon gebessert in letzter Zeit, wo eben Gefühle tabuisiert sind. Und ich sehe dieses Projekt der Mediation in Betrieben, und da sehe ich durchaus nicht nur Klärungshilfe, sondern genauso auch interessenorientierte Mediation, sehr wohl darin zu sagen, nee, also dieses Menschliche, die Beziehungsebene, die Gefühle, auch die Interessen, Bedürfnisse sind wichtig. Insofern ist das für mich sowas Edukatives. Natürlich muss man auf das einzelne Team und auch sehr wohl auf die einzelne Führungskraft gucken. Also kann die Führungskraft und will sie das tragen, so eine emotionale Begegnung? Und in dem Augenblick, wo die Führungskraft sagt, nein, das passt für mich nicht und das passt für das Team nicht, dann würde ich das auch nicht machen. Dann würde ich sehr wohl sagen, also wenn Sie so tief nicht arbeiten wollen, es gibt genug andere Kollegen, die auch anders arbeiten und würde einfach empfehlen, anderswo hinzugehen tatsächlich. Also so gehe ich davor.
Ich verstehe einfach, dass ihr sagt, die Vorbereitung dieser Termine, für welche Variante ich mich auch entscheide oder für welche Methode oder mich Methode, die ist sehr entscheidend, nämlich das Gespräch mit den Vorgesetzten.
Und Tilman, verstehe ich das richtig, der Schwerpunkt oder ausschließlich die Führungskraft maßgebend ist, ob sie sagt, ich will die Wahrheit und ich will da durch und das ist entscheidend und nicht die Teammitglieder nach dem Verständnis von Klärung.
Also nochmal, aus unserem Verständnis ist das menschenfreundlich, dass wir so vorgehen, weil die Führungskraft die berufene Person ist, im Team für ein gutes Teamklima zu sorgen. Also unser Verständnis von Führung ist nicht, dass da jemand mit der Peitsche steht, sondern es ist jemand, der den Blick auf die Menschen haben soll, sollte und dessen Verantwortung das ist, sich Gedanken zu machen, was ist eigentlich für dieses Team in dem Augenblick das Richtige. Und da berate ich die Führungskraft und es ist die Entscheidung der Führungskraft, ob sie sagt, wir machen Grillabend, weil es Entspannung so schön, oder wir machen interessenorientierte Mediation, weil es kann man so schön vielen kleinen Termin von 3 Stunden machen, oder wir machen eine Klärungshilfe, weil ich mir davon Klarheit verspreche. Also das ist die Verantwortung der Führungskraft, ja.
Ich greife mal die Frage aus dem Chat mit auf, ne, der den Begriff so der Arbeitsplatzkultur mitgenommen hat. Ich betone mal jetzt das Thema Kultur. Es gibt dieses wunderbare Modell von Mitchell Hammer, der internationale, also weltweit Konfliktbearbeitungen in das Modell gefasst hat, dass es auf 2 Punkte letztlich immer zurückführt. Nämlich in Konflikten gibt es 2 Fragen. Wie gehen wir mit den aufwallenden Emotionen um? Und wie gehen wir mit schwierigen, mit heiklen Themen um? Und er stellt fest sozusagen, es gibt unterschiedliche Kulturen. Und es auf den Punkt zu bringen, ne, es ist eine typisch deutsche, westeuropäische Art, dass Gefühle direkt adressiert werden. Hause auf den Tisch, dann können wir sie sortieren, da können wir drüber reden. Also das, was ja auch die Klärungshilfe wirklich im Kern ausmacht, wie du sagst. Aber das bedeutet umgekehrt auch, dass wenn wir in einer Arbeitswelt leben, wo Internationalität Realität ist, dass wir dann doch andere Kulturen mit beachten müssen. Und da ist die Frage, wie geht ihr damit um, dass es eben doch andere Kulturen gibt, für die ist die direkte Ansteuerung oder die offensive Ansteuerung von Gefühlen praktisch der Tod jeder Klärung.
Ich würde das genauso sehen. Ich würde sagen, dass das, was wir als interessenorientierte Mediation bezeichnen, ist ein sehr typisch amerikanisch-kulturelles Produkt. Klärungshilfe erlebe ich als sehr deutsch tatsächlich und schweizerisch. Und ja, ich würde nie im Leben in China mit Klärungshilfe arbeiten. Würde ich ums Verrecken nicht machen. Ich weiß von Thomas, dass man in Indien gut mit Klärungshilfe arbeiten kann. Es hängt wirklich davon ab, wie offen darf man in der Kultur überhaupt über Gefühle reden. Und das sehe ich auch wie Mitchell, den du zitierst, dass tatsächlich die Deutschen weltweit dafür bekannt sind, dass sie im Vergleich mit anderen relativ deutlich Frakturen. Also ist auch sicher auch der Grund, weshalb Klärungshilfe hier so gut funktioniert. Was der interkulturelle Kontext in Deutschland selbst anbelangt, ich habe mich auch mit interkultureller Mediation schon sehr auseinandergesetzt. Ich glaube, was schon sehr typisch ist, dass Menschen, die in Deutschland leben, sich schon an die deutsche Arbeitswelt anpassen, genauso wie Menschen, die in der amerikanischen Arbeitswelt leben, sich dort anpassen. Also das heißt, wenn du ein gemischtes Team bei SAP in Waldorf hast oder ein gemischtes Team bei Airbus in Europa, dann hast du natürlich dort erstmal jeweils dort vorherrschende Teamkultur, an der Leute sich orientieren müssen. Sonst würdest du nirgendwo hinkommen. Es gibt bestimmt einige Länder, wo ich nie im Leben Klärungshilfe machen würde, ganz bestimmt nicht. Da ist eben auch international Mediation sehr vielfältig so. Ne?
Also das finde ich ganz konstruktiv, wenn du sagst, okay, die Führungskraft hat die Verantwortung zu gucken, wer ist in seinem Team. Das nimmst nicht du in deine mediatorische Verantwortung. Und wenn bei ihm jetzt klischeehaft Großteil Chinesen arbeiten, dann soll er bestimmen, mit welcher Methode die Konfliktklärung durchgeführt wird.
Ich hatte mal eine Mediation mit dem großen europäischen Betriebsrat, wo wir aus allen Ländern aus Europa eben Betriebsräte dabei hatten. Und da stellte sich tatsächlich heraus, dass speziell die Leute, die aus südlichen Ländern kamen, Italien, Frankreich und andere, dass die zwar äußerlich sehr lebendig und laut wurden im Konflikt, aber dieses Benennen von Gefühlen fanden die total unschicklich. Und im Norden war es genau umgekehrt. Die Nordeuropäer waren eher etwas zurückhaltender in der Art, sich auszudrücken, aber darüber reden war für sie okay. Das führte tatsächlich dazu, dass ich letztendlich so ein bisschen so einen Schlingerkurs gemacht habe zwischen ein bisschen interessenorientierten Phasen, ein bisschen mehr lösend und dann wieder ein bisschen mehr vertiefend. Also habe ich mich dann sozusagen in der Situation da angepasst. Das war nicht vorauszusehen aus meiner Sicht, aber da habe ich dazugelernt, ja.
Ich höre euch aufmerksam zu. Eure Analyse zu dem Thema interkulturelle Mediationserfahrung. Also wenn ich meine Erfahrung kurz einsteuern darf, und da bin ich wieder bei der Frage, die ich eben schon hatte. Ich erlebe nicht, dass die Leute über ihre Gefühle reden wollen. Das mag jetzt daran liegen, dass bei mir nur hocheskalierte Themen ankommen, aber das erlebe ich nicht. Es ist eher so, dass man die Gefühle unterdrücken möchte und nicht darüber redet. Also ich würde mich eher so in der Mitte einordnen. Und mich hat Timmern gerade sehr gefreut, dass du sagst, wir haben dann die Stile vielleicht ein bisschen gemischt, weil das ist nämlich genau auch der Punkt, der hier vielleicht in der ersten Frage auch war. Gibt es Dinge, wo man sie mischen kann, wenn man merkt, das eine geht, das andere nicht. Es freut mich sehr. Ja, aber Kirsten, du hast bestimmt...
Genau, ich würde gerne auch noch zu den Gefühlen und der Arbeitsplatzkultur sagen. Ich fange an, wenn ich mir selber zuhöre, auf eine Art mich zu wiederholen, aber das ist vielleicht Teil auch der Unterschiedlichkeit oder der unterschiedlichen Positionierung. Wieder würde ich eher im Unterschied zur Klärungshilfe für meine Arbeitsweise oder das, was ich hier vertrete, sagen, ich versuche in dieser Hinsicht mit der Dosierung fallspezifisch vorzugehen und das eben nicht normativ zu setzen sozusagen, weil es für mich durchaus einen Unterschied machen kann, sowohl in der Frage, okay, in welcher Abteilung, in welcher Organisation bin ich, arbeite ich hier gerade bei der Bundeswehr oder in einem Kindergarten oder in einer Controlling-Abteilung oder einem IT-Unternehmen oder Bodenpersonal bei einer Fluglinie. Das kann verschieden sein und da mich so ein bisschen reinzutasten, sowieso ja zu verstehen, was ist hier systemisch los, was ist hier mit den Personen los und ein bisschen abhängig auch von dem Mandat, was ich für die Mediation bekomme. Wie sehr ist das rückwärtsgewandt, wie sehr ist das klärungsorientiert, wie sehr ist das vereinbarungsorientiert, abzuwägen, was mir hier passend erscheint. Ich würde nie komplett auf die Emotionalität verzichten. Ich glaube, das würde keine interessenorientierte Person, weil die Emotionen sind die Wegweiser auch zu den Interessen. Wir brauchen die, aber vielleicht nicht in der starken Dosierung, wie Klärungshilfe das kann und will, sondern eher fallbezogen die Intensität zu regulieren. Denn ich kenne auch die Fälle, die von Anfang an, wie einer meiner Lehrer Alexander Redlich das nennt, auf Entflechtung angelegt sind. Da soll sozusagen gar nicht intensivere Zusammenarbeit und intensiveres Miteinander entstehen, wo das aus meiner Sicht zwingend wäre, dass man die schwierigen Emotionen aus dem System kriegt, wenn man die nicht mitschleppen will. Nee, da soll von Anfang an die Mediation dazu dienen, Distanz herzustellen. Und da kann man vielleicht nochmal anders abwägen, wie viel Emotionalität es überhaupt braucht und nötig ist. Genauso bei Parteien, die so an der Grenze der Wahrnehmung ihrer Eigenverantwortung sind. Ich kenne durchaus auch viele innerbetriebliche Mediationen, die mit langer Erkrankung zu tun haben. Und auch da ist ja so ein bisschen eine Abwägung, eine Mediation oder eine Klärungshilfetermin kann auch sehr anstrengend sein. Und wie belastbar sind Personen? Das finde ich auch eine Frage, die da mit sozusagen im mediatorischen Abwägeprozess hingehört. Und um auf deine Frage, Carola, noch einzugehen, ich würde sowieso sagen, Gedanken, Ideen, Ansätze, Methoden sind frei geboren und dürfen frei verwendet werden. Und insofern ist nichts, was die interessenorientierte Mediation kann und vertritt und nichts, was die Klärungshilfe kann und vertritt, sozusagen beschränkt in diesem Stil angewendet zu werden. Ich würde mir auch mal erlauben, zu doppeln oder bestimmte Elemente aus der Klärungshilfe zu verwenden, so wie ich umgekehrt annehme und im Fall von Tillmann weiß, dass er ja das gesamte Handwerkszeug aus der interessenorientierten Mediation beherrscht und anwenden kann.
Ich habe noch mal eine sehr spannende Frage im Chat und zwar, aus meiner Sicht ist auch die Frage der Energieverteilung zwischen den beiden Stilen sehr unterschiedlich. Ich erlebe die Klärungshilfe konzentriert die Energie einem langen Termin und die interessenorientierte Mediation tendiert zu mehreren Terminen, die unter Umständen vielleicht im Laufe der Zeit an Energie verlieren können und daher eventuell nicht zur Lösung kommen oder in Richtung vereinbaren. Wie ist da eure Sicht drauf?
Also da gibt es wahrscheinlich auch wieder Unterschiede je nach Mediator. Bei der Klärungshilfe kann man tatsächlich sagen, dass diese Arbeit, diese Leiter herunter, dass man genauer versteht, auch welche innere Not ist dort. Und diese innere Not hat ja was sehr Verbindendes. Ich glaube, darüber habe ich noch nicht wirklich gesprochen. Ja, also wenn eine Seite sagt, ich bin hilflos, ich habe Sorge, ich habe Angst, dann bist du da auf der Ebene der inneren Not. Darunter zu kommen, das braucht oft Zeit und Anlauf und Vertrauen. Das heißt, wenn ich eine Teammediation habe, ist in der Regel, sind das 2 Tage am Stück. Und dieser eigentliche transformatorische Moment, wo Leute sich wirklich in die Augen sehen und das Feuchte in diesen Augen sehen und wirklich merken, Mensch, der andere ist ja doch ein Mensch und der ist eigentlich ganz okay. Das passiert oft erst am Morgen des 2. Tages. Einfach deswegen, weil die Leute am 1. Tag der Arbeit oft nicht so weit sind, sich zu öffnen und dann in den Betten sich unruhig drehen, weil sie merken, sie sind noch nicht so weit, wie sie gerne wollen, da fehlt noch was. Und dann am Morgen des 2. Tages kommt auf dieser Wahrheitsmoment. Also diese Tiefe auf der inneren emotionalen Ebene wird sehr unterstützt und zwar sozusagen von solchen längeren Blöcken. Und in der interessenorientierten Mediation ist es ja so, dass ja dieser Blick auf das Verbindende, auf das Gemeinsame, auf das Positive ja etwas ist, auf das Leichtermachen, was ja sehr betont wird. Und das wiederum profitiert natürlich dann davon, wenn man kürzere Termine macht, sowas wie 3-Stunden-Termine, weil sich da dazwischen, wenn sich was aufgeheizt hat, Dinge sich auch wieder abkühlen können. Also insofern würde ich den Unterschied, wie du ihn da zitiert hast, würde ich auch so sehen. Also es ist ein Vorteil der interessenorientierten Mediation, dass sie auch in kleineren Portionen funktioniert. Und es ist ansprüchlich an Erklärungshilfe, dass man schon 2 Tage am Block für ein Team sich freihalten muss. Das ist einfach anspruchsvoll so, ne?
Zeitlich und eben emotional anspruchsvoll. Mhm. Und ich glaube, da kann man so sagen, das ist einerseits ein besonderes Potenzial und eine besondere Chance. Und ich sehe da aber eben auch ein Risiko drin. Also habe ich ja schon versucht, deutlich zu machen, ne? Mit diesen emotionalen Grenzbereichen läuft man durchaus Risiko als Klärungshelferin oder Klärungshelfer, dass Menschen, die daran teilnehmen, das auch als ein Mürbe machen, erleben.
Kirst, wie ordnest du das ein als Psychologin und als interessenorientierte Mediatorin, wenn ich das mal so jetzt klischeehaft nehme? Ist das notwendig für die Klärung des Konfliktes in diesen vermuteten oder behaupteten Wahrheitsbereich vorzudringen, dass man so einen Retreat über 2 Tage macht, der halt in eine Tiefe geht? Das sind ja alles Vorstellungen aus der Psychologie.
Also ich kann das nachvollziehen und ich kenne auch aus meiner Praxis Konflikte, wo ich sofort sagen würde, ja, und genau für die ist dieses Format und diese Arbeitsweise richtig, weil eine gewisse Intensität der Bearbeitung ihr Not tut und weil die Intensität auch davon lebt, dass sie kompakt und am Stück und in einem inneren Zusammenhang steht. Und auch als interessenorientierte Mediatorin schlage ich manchmal solche zeitlichen Formate vor, wenn mir das sozusagen für den Klärungsprozess und auch aus praktischen Erwägungen möglich erscheint. Und dann gibt es die Konfliktkonstellationen, wo es entweder praktisch nicht möglich ist, sage ich jetzt mal ganz schnöde in Schichtdienstkonstellationen, ne, oder was auch immer dafür Rahmenbedingungen sein können, warum Menschen das vielleicht nicht oder nur sehr, sehr schwer herstellen können, ein solch kompaktes Arbeiten. Und es gibt eben Fälle, wo ich denke, ja, also weder denke ich, dass es diese Intensität braucht, noch ist es explizit gewünscht von den Parteien. Und dann ist es für mich gut und für meine Arbeitsweise trefflich, dass ich es fallbezogen auch anders machen kann. Ich stimme der fragenden Person zu, wer kleine Zeithäppchen macht, hat auf jeden Fall das Risiko, dass da Energie mehr schwanken kann, dass Bezüge manchmal verloren gehen oder nicht so gut herstellbar sind. Ja, das ist ein reales Risiko, würde ich sagen, wenn man in vielen kleinen Terminen arbeitet. Umgekehrt versuche ich darauf hinzuweisen, wer sehr kompakt arbeitet, läuft Risiko, dass Einzelne sich überwältigt fühlen könnten von der Intensität des Verfahrens.
Ich würde gerne zu der Intensität nochmal was sagen. Das hast du ja vorher auch schon gehabt. Das ist mal wichtig, was dazu zu sagen. Also erstmal, was du gesagt hast mit dieser Differenzierung der Emotionalität, würde ich dir grundsätzlich auch zustimmen. Das heißt, eine Arbeitsbeziehung, die sehr viel tragen muss. 2 Geschäftsführer, die gemeinsam einen Betrieb führen, 2 Eheleute. Also je intensiver eine Beziehung ist, desto tiefer muss eigentlich das emotionale Fundament sein, auf dem er steht. Also desto wichtiger ist, dass sie wirklich eine gut geklärte, tief geklärte Beziehung haben. Und je konventioneller und je distanzierter eine Beziehung ist, desto vorsichtiger muss man natürlich auch mit tiefgehenden Gefühlen sein. Also ich würde zum Beispiel auch aufgrund der Beziehung zwischen einer vorgesetzten Person und einem Mitarbeiter, ich würde einem Vorgesetzten nie im Leben reindoppeln, ich habe Angst vor dir. Also es gibt sehr wohl emotionale Fantasien, die ich hätte, wo ich denke, da sind die Menschen wahrscheinlich, aber von wo ich denke, diese Tiefe kann diese Beziehung dem Augenblick nicht tragen. Also es gilt auch für die Klärungshilfe, dass wir sehr genau hinschauen, also eine wie konventionelle Beziehung ist das oder eine wie tiefe Beziehung und wir passen das daran an. Und auch, was du gesagt hast mit der Entflechtung, also wenn von vornherein klar ist, es geht um Entflechtung und erst recht bei Trennung und Scheidung, würde ich von vornherein von Klärungshilfe abraten. Das sehe ich genauso wie du. Das ist ja eine tiefe Beziehungsklärung von einer Arbeitsbeziehung, von einer sonstigen Beziehung. Und Leute, die auseinandergehen, die haben dazu nicht mehr das Interesse und nicht die Energie und auch nicht die Bereitschaft. Und das ist vollkommen klar. Also Klärungshilfe ist wirklich was für Leute, die sagen, wir haben echt einen schwierigen Konflikt. Wir haben schon vieles versucht und wir brauchen einfach, dass unsere Arbeitsbeziehungen funktionieren, weil wir uns aufeinander verlassen müssen. Und wenn man aber sich nur vom Grüßen kennt, dann macht man keine Klärungshilfe. Oder wenn man sowieso weiß, man geht auseinander. Also ich finde das schon auch wichtig, dass das differenziert wird und das auch normal, auch im Rahmen der Klärungshilfe so. Ne?
Ich habe noch eine Frage im Chat, nämlich was bedeutet bei den verschiedenen Stilen jeweils ein erfolgreicher Ausgang der Mediation? Ganz spannend. Und zwar die verschiedenen Stile, was bezeichnet ihr als erfolgreich? Und da bin ich jetzt echt gespannt.
Soll ich mal loslegen, Tilman?
Ja, gerne.
Ja, das ist eine tolle Frage. Ich liebe ja insbesondere das Gegenstück zu Erfolg genauer zu betrachten, nämlich das Scheitern. Damit habe ich mich ja schon viel beschäftigt. Ne? Wie hält es eigentlich die Konfliktlandschaft mit Erfolg und Scheitern? Weil ja Menschen, die in unsere Verfahren kommen, da spreche ich jetzt mal ganz generisch, welcher Stil auch immer, kommen ja in der Regel mit einer erlebten Scheiternerfahrung. Von bisher hat es nicht geklappt oder nicht zufriedenstellend geklappt. Und umso mehr steigt ja die Erwartung an einen Erfolg. zurück. Und für mich ist tatsächlich Teil der Auftragsklärung und Teil des Einstiegs in die Mediation, das auszuhandeln und sicherzustellen, dass ich präzise formuliere, wofür ich einstehen kann, unabhängig von dem, was sozusagen die Parteien einbringen und im weiteren Verlauf eben entweder entstehen kann oder nicht entstehen kann, und zu gucken, was wollen die Parteien. Ich glaube, ich bin da gar nicht weit weg von dem, was Grillmann als Klärungshilfe verspricht. Ich würde immer zu Beginn einer Mediation sagen, dass ich mich verantwortlich fühle und auch relativ sicher versprechen kann, wenn ich dann starte mit den Leuten, dass ich für Klarheit sorge, für eine erhöhte Klarheit zwischen den Beteiligten. Das muss nicht zwingend heißen, dass sie sich auf das einigen, was sie sich vorstellen oder wünschen von der Mediation, aber dass sie dann jedenfalls sehr klar wissen, wenn es nicht dazu kommt, warum es nicht dazu kommt und was jetzt alternative Umgangsweisen damit sein könnten. Und ansonsten definiert für mich der inhaltliche Erfolg die Anliegen der Parteien, auf die sie sich für das Verfahren einigen können. Und das kann mal sein, wirklich eine Arbeitsfähigkeit wiederherzustellen oder ganz konkrete Sachprobleme auch zu lösen, zu denen man jetzt eben aufgrund der gestörten Zusammenarbeit nicht mehr kommt oder nicht mehr ausreichend zufriedenstellend kommt. Oder es kann sein, sich zu entflechten oder zu überprüfen, kann man und will man noch miteinander. Also da gibt es ja ein ganzes Spektrum an Zielen, die dann für mich die Erfolgskriterien für die Mediation darstellen. Mein selbst angelegtes Kriterium wäre Klarheit herstellen und einen Rahmen, einen sicheren Rahmen bieten, in dem ich die Parteien und die Parteien einander nochmal herausfordern können und hoffentlich ein nützlicheres Gespräch über die schwierigen und kniffligen Inhalte führen können, als das bisher gelungen ist. Also dafür will ich einstehen.
Du klärst das am Anfang und kannst es dann nutzen zur Bemessung am Ende mit den Beteiligten. Es gibt also keinen generalisierbaren Erfolg, der für dich jetzt so als Mediatorin, sondern der ist immer in Absprache und letztlich nach den Kategorien der Beteiligten, die sagen, das wollen wir erreichen und am Ende können das prüfen.
Ja, außer diesem Punkt, den ich sage, ich verspreche, da gebe ich wirklich mein Bestes dafür, klar, dass ich einen sicheren Rahmen herstelle, in dem sie sehr klar und hoffentlich nützlicher als bisher über ihre schwierigen und kniffligen Inhalte sprechen und sich herausfordern können und auch von mir herausgefordert werden.
Okay, Tillmann, wie sieht es bei dir aus mit dem Thema Erfolg?
Frage über Ziele der Mediation spreche ich natürlich mit jedem Auftraggeber gleich zu Beginn. Das ist natürlich ein wichtiger Teil davon. Und natürlich frage ich erstmal, was ist eigentlich erwünscht? Und ganz oft in Teamkonflikten hört man sowas wie, naja, die müssen sich ja nicht lieben am Ende, aber die Arbeit muss irgendwie funktionieren, es muss irgendwie wieder aushaltbar sein. So ungefähr klingt das ganz oft. Das ist dann eben der Punkt, wo ich nochmal ein bisschen was darüber rede, was realistisch ist, weil eben im Feld der Mediation, das hat Kirsten jetzt sich offenbar nicht zu eigen gemacht, aber ganz, ganz typisch. Typisch für interessenorientierte Mediation ist ja so diese Win-Win, diese Gewinner-Gewinner-Lösung. Also viel öfter als man denkt, kann man nun auch interessenfokussiert eben Lösungen finden, die zu beiderseitigem Vorteil sind. Und ich finde, diese Perspektive, die Kirsten jetzt nicht zitiert hat, die führt eben doch auch manchmal zu Illusionen darüber, was ein Erfolg sein müsste. Ne? Und Erfolg wäre dann nachher immer, wenn es eine tolle Lösung gibt. Und ich sehe es eben genauso, Kirsten, und das ist eben auch im Wort Klärungshilfe ja auch schon angelegt. Also die Idee ist, dass die Menschen durch die Mediation deutlich mehr Informationen über den Konflikt bekommen, auf allen Ebenen Beobachtung, Vorwürfe, Gefühle, dass sie einfach deutlich besser informiert sind. Auch Interessen können auch interessant sein. Bei der Erklärungshilfe wäre das aber erst eher so in der letzten Phase, ganz zum Schluss dann nochmal möglich, darauf zu schauen. Und durch dieses mehr informiert sein, einfach realistischere Entscheidungen jeder für sich treffen zu können. Also ist das hier noch mein Ort zum Beispiel, muss sich jeder für sich selber entscheiden erstmal. Aber dann auch realistische im Sinne von nachhaltigen durchführbaren Vereinbarungen miteinander. Also realistisch im Sinne von diffusen, auch wirklich einen guten Blick auf, wie sieht es wirklich aus. Im Grunde genommen sehe ich so ein bisschen Ziel der Mediation, könnte man sagen, stell dir vor, du fährst über eine Autobahn, dass dich der Nebel, eine gute Mediation bewirkt, dass der Nebel sich lichtet und du siehst, wohin du fährst. Und wenn du eben merkst, ups, da fahren wir gerade auf einer Mauer zu, dass du steuern kannst. Also diese Klarheit, und das kann eben auch dazu führen, das hat Kirsten auch schon sehr ähnlich eben gesagt, das kann auch dazu führen, dass man merkt, Mensch, ist es besser, wenn wir uns trennen. Ne, ist natürlich meistens nicht das, was Leute sich wünschen, aber ich finde es wichtig, dass man von vornherein darüber redet. Eine gute Mediation ist ein Beschleuniger. Wenn im System Verbindung liegt, dann wird das schneller verbunden. Wenn im System Trennung liegt, dann wird die Trennung auch schneller sein.
Ich mache mal ein Beispiel, weil das sozusagen bei dem Thema Klarheit Bedeutung hat. Denn vielleicht habt ihr oder auch die Kollegen, die zuhören, die Erfahrung, dass sich einzelne Konfliktparteien, einzelne Seiten, und ich kenne da zum Beispiel eben, wenn ich typischerweise Betriebsräte und Geschäftsleitungen vermittle, dass denen durch die Mediation sehr viel mehr Klarheit entstanden ist. Nach dem Motto aber, jetzt ist es klar, das hat sich bestätigt. Meine schlimmste Vermutung hat sich bestätigt. Der ist tatsächlich hinterhältig oder das ist tatsächlich so, dass der mir ins Gesicht lügen kann. Und der andere denkt das genauso. Das heißt also, jeder hat für sich selber mehr Klarheit, mehr Bestätigung. Aber als Mediator stehst du daneben und denkst dir, die haben nicht zueinander gefunden. Das ist so wie beim Otto-Film, die rennen aneinander vorbei und man kriegt es nur aus einer bestimmten Perspektive mit. Kennt ihr die Situation? Was heißt das für euch zum Thema Erfolg?
Ich würde spontan sagen, das ist gar nicht das, was ich meine, wenn ich Klarheit sage. Mir geht es tatsächlich um primär individuelle Klarheit quasi dann auch noch für sich behalten, sondern im klassischen Sinne dialogische Klarheit. Und da würde ich durchaus auch nochmal vielleicht eine kleine Seitenbemerkung machen zu diesem, dass das primär amerikanisch inspiriert sei, die interessenorientierte Mediation. Ja klar, wenn man Richtung Harvard und sozusagen amerikanische Entwicklungen guckt, die ja auch viel hier in Europa zunächst ausgebildet und geprägt haben. Das sehe ich alles. Gleichzeitig würde ich sagen, also für meinen Hintergrund, ich habe ja nun wirklich viel bei Alexander Redlich, Schulz von Thun, so klassisch humanistisch europäische Psychologie und gleichzeitig sehe und höre ich da eben auch sowas von der Dialogtradition im Sinne von Martin Buber. Ich werde erst am Du zum Ich sozusagen. Ich kann nur im Dialog genauer verstehen, wie ich wirke, was ich anders als du vielleicht möchte oder will in einem Konflikt. Also ich würde schon als Mediatorin mich daran messen lassen wollen, dass die subjektiven Wahrheiten der Parteien in einer Art und Weise ausgebreitet werden, dass sie andockfähiger werden und sei es, dass man eine Einigung darüber hat, dass man sich uneinig ist. Ne? Ein bisschen wie Tillmann das schildert. Okay, wir fahren auf eine Mauer zu, wo wir beide aussteigen. Wer steigt aus? Irgendeine Form von Anschlussfähigkeit der Perspektiven herstellt. Und wenn das nicht gelingt, würde ich sagen, ist das jedenfalls kein Erfolg, sondern vielleicht eher tatsächlich ein Moment des Scheiterns einer Mediation, wenn man darüber nicht hinauskommt.
Ja, der gelingende Dialog, das ist der Erfolgskriterium. Ja, Tillmann, wie ist das bei dir? Kennst du die Situation?
Das würde ich ganz genauso sehen. Also doppeln, dialogisieren, vertiefen sehr so die drei zentralen Methoden bei uns in der Erklärungsphase und eben diese Erfahrungen, die Erkenntnisse eben nicht nur in sich hineingrummeln, sondern indem man sich austauscht, mehr dazulernen. Also eine der Erfahrungen, die ich mal gemacht hatte, war zwei Geschäftsführer eines sozialen Betriebes und der eine hatte sehr hohe Wechselanteile, war sehr spontan, der andere hatte sehr hohe Daueranteile, war sehr verlässlich und eigentlich waren die als Geschäftsführer und Inhaberpaar ein ideales Paar aus meiner Sicht, weil sie es perfekt ergänzt haben zu allem, was der Betrieb braucht. Aber die beiden haben durch diese Klärungshilfe tatsächlich rausgefunden, uiuiui, also so unterschiedlich sind wir und uns ist dann das doch zu anstrengend. Also es war tatsächlich so, dass sie dann auseinandergegangen sind. Ich habe so ein bisschen innerlich, also wie du gerade zitiert hast, im gewissen Sinne getraut, weil ich dachte, naja, eigentlich das perfekte Paar. Aber sie sind halt freie Menschen und das ist ja wunderbar, wenn sie sagen, nee, also so viel ist unsere Unterschiedlichkeit nicht wert, um das auszuhalten. Darum geht es, finde ich, dass man klarer sieht und für sich, für sein Leben, aber auch gemeinsam bessere Entscheidungen treffen kann.
Okay, ich gucke so ein bisschen auf die Uhr, wohl wissend, dass knapp 100 bahninterne Teilnehmerinnen und Teilnehmer hier dabei waren. Vielleicht nicht durchgehend, aber doch immer so in Kernarbeitszeit, wenn man mal will. Wenn wir uns ein bisschen zurücklehnen und das vergangene Gespräch Revue passieren lassen und das, was ihr euch vorgenommen habt, nochmal zu sagen, was sind so Punkte, die müssen noch raus, damit hier für Klarheit gesorgt wird und auch die Interessen der Teilnehmenden beachtet werden. Welche Punkte haben wir liegen gelassen bis jetzt, aber können noch mal kurz genannt werden?
Ich mache mal einen kleinen Aufschlag auf das Risiko hin, dass ich mich nachher ärgere, dass ich was anderes nicht gesagt habe. Mein Eindruck ist, dass die Klärungshilfe sich aus guten Gründen an vielen Stellen entschieden hat, relativ klar zu definieren, wie sie arbeitet und so ein paar Axiome und Rahmenbedingungen zu setzen, dass ich jetzt als Vertreterin des vermeintlich anderen Pols eher für mal so und Flexibilität stehe und sagen würde, das ist auch aus meiner Sicht Teil der Unterschiedlichkeit, dass man sich, wenn man sich nicht für Klärungshilfe, sondern für Mediation und interessenorientierte Mediation entscheidet, dass man nicht vorab sehr präzise weiß, was es ist, sondern in der Anbahnung und Auftragsklärung fallbezogen das miteinander entwickelt, was hier passieren wird. Und in dem Sinne ist Mediation aus meiner Sicht im interessenorientierten Sinne weniger scharf definiert als Klärungshilfe. Das macht es vielleicht ein bisschen kompliziert für so eine Kontroverse, aber das ist nach meinem besten Wissen und Gewissen sozusagen der Stand des Diskurses. Ich finde das nützlich, aus Verbraucherperspektive diese Tendenz jedenfalls zu kennen und das vielleicht auch schon als ersten Hinweis zu nehmen, wenn man überlegt, Mensch, was scheint mir hier in einer konkreten Konfliktsituation eigentlich das Angezeigte?
Vielen Dank, das ist eine schöne Zusammenfassung schon so aus deiner Perspektive. Tillmann, wie sieht es bei dir aus? Noch Ungesagtes oder Zusammenfassendes?
Ja, natürlich gibt es unendlich viel Ungesagtes. Also willkommen in einer Ausbildung von 27 Tagen. Ja, klar. Nein, aber ich kann mich im Grunde genommen ganz gut Kirsten anschließen. Ich finde das wichtig, wirklich gute Verbraucherinformationen zu geben in der Auftragsklärung, in der Anbahnung. Ich finde es durchaus einen Nutzen, dass Klärungshilfe als Stil eine klare Kontur hat, weil die Leute dann relativ genau wissen, was sie wollen oder was sie nicht wollen, was sie bekommen, was sie nicht bekommen. Und wie gesagt, wenn ich denke, das passt nicht zu mir, das passt nicht zur Klärungshilfe, dann bin ich der Erste, der wirklich sagt, Mensch, dann suchen Sie sich mal einen anderen Mediator, da gibt es andere, die anders arbeiten. Das finde ich einfach total wichtig. Und ich finde entsprechend, das sehe ich auch so wie Kirsten, die interessenorientierte Mediation hat ja viel, viel, viel mehr Quellen als die Klärungshilfe. Die Klärungshilfe ist auch so klar geschnitten, weil sie eigentlich zwei ganz klare Autoren hat, nämlich Thomann und Friedemann Schulz von Thun. Die haben ja dieses erste Buch geschrieben zur Klärungshilfe. Das ist dadurch sehr klar geschnitten. Hat insofern diesen Appeal, dass es für den Verbraucher relativ klar ist, was da kommt. Natürlich gibt es auch da individuelle Unterschiede. Und bei der interessenorientierten Mediation gibt es halt viele, viele Quellen. Und da muss man sich halt dann Stück für Stück darauf einigen, wie sieht es dann halt aus. So, ne?
Aber wir haben anderthalb Stunden, das ist wirklich lange. Und ich sage ganz herzlichen Dank, bestimmt auch im Namen der Teilnehmer, für diese echt rege Diskussion. Und ich freue mich, dass wir die angestoßen haben. Ich nehme mal für mich und meine Arbeit und für die Arbeit meiner Kollegen nochmal mit, dass das Thema Vorbereitung einer Mediation oder Klärungshilfe, Aufklärung darüber immens wichtig ist und dass es darum geht, einen Konflikt zu lösen. Und dafür gibt es verschiedene Stile und ihr habt es wunderbar beschrieben heute. Ich bin echt froh, dass wir es gemacht haben. Ich danke euch ganz herzlich. Ich hoffe, dass dieser Podcast noch sehr viele Hörer erfährt über diesen Weg und danke allen denen, die eine Frage gestellt haben. Es sind noch ein, zwei Fragen drin, die wir vielleicht im Nachgang nochmal beantworten können. Genau, sage ich mal ganz herzlichen Dank. Anderthalb Stunden am Nachmittag allen, die dabei waren. Ich weiß, wie schwierig das ist, sich so 90 Minuten aus dem Arbeitsfeld zu nehmen dafür. Aber ich hoffe, es hat euch sehr viel Klärung gebracht und ihr wisst, es gibt verschiedene Methoden und es gilt für den Konflikt, die richtige zu finden. Und ich nehme für mich noch mal eine ganze Menge mit. Ich sage also Dankeschön, danke für eure Teilnahme, danke für eure Bereitschaft. Ihr, mein Team, bleibt noch einen Moment drin und für die anderen einen wunderschönen Arbeitstag noch und bis zum Wiedersehen.
Ja, danke für die Einladung.
Ja, vielen Dank.
Danke ebenso. Vielen Dank. Ciao. Ja, das war mein Gespräch mit Kirsten Schröder und Tillmann Metzger zu Klärungshilfe als besondere Form der Mediation und dass Mediation eben nicht immer gleich Mediation ist, sondern unterschiedlichste Stile auch zu unterschiedlichsten Mediationsverfahren führen können. Dieses Gespräch wurde angeregt durch die Ombudsstelle der Deutschen Bahn AG, die auch vertreten mit Carola Garbe am Gespräch teilgenommen hat und Zuhörende und Fragenstellende, die also bei diesem Gespräch online dabei waren, waren Mediatorinnen und Mediatorinnen des Mediatorenpools der Deutschen Bahn AG, die neben ihrer normalen Tätigkeit innerbetriebliche Mediation durchführen und dort tauchen dann eben Fragen auch zur persönlichen Ausrichtung und zum Stil der Mediation auf. Ich bedanke mich bei der Deutschen Bahn, dass ich dieses Gespräch mit Tillmann Metzger und Kirsten Schröder, zwei ausgewiesenen Experten der Mediation, habe führen können. Ich freue mich, wenn ihr diesen Podcast abonniert und Bescheid gebt bei euren Freunden und Kollegen, dass hier zu Mediation und Konfliktberatung gepodcastet wird. Ich bin Sascha Weigel, euer Host von IncoFema und Partner für professionelle Mediations- und Coaching-Ausbildungen. Kommt gut durch die Zeit. Bis zum nächsten Mal.